wenn das so eben geht und wenn aus Iran in den nächsten Wochen Persien wird, dann wäre das vermutlich etwas vom Besten, was die Welt überhaupt erleben könnte. Ganz sicher. Und wenn wir in 2 Jahren an die persische Küste baden gehen können, dann ist das eine unglaublich gute Geschichte. Und wenn das persische Volk, das uns sehr verwandt ist, wesensmäßig in die Weltwirtschaft ohne Hindernisse eintreten kann, good news, good news, good news, oder?
Herzlich willkommen beim Schweizer Monat. Heute spreche ich mit Konrad Humler. Er ist Schweizer Unternehmer, Publizist und ehemaliger Privatbankier. Konrad Humler, willkommen in der Sendung.
Guten Morgen.
Wir wollen sprechen über eine Sache: Iran, der Ölpreis, die Weltwirtschaft und der US-Dollar. Sie haben dazu einiges geschrieben, auch gesprochen immer wieder. Und ich wollte mit Ihnen einfach auch öffentlich einmal darüber sprechen. Was sind für Sie die wichtigsten Tendenzen, auch jetzt für die Weltwirtschaft, wenn Sie beobachten, was die Amerikaner geopolitisch so tun im Moment?
Man muss zuerst mal analysieren, was überhaupt passiert. Was passiert ist, schon ziemlich erstmalig in der Weltgeschichte, dass man versucht, über die Enthauptung einer Staatsführung einen Wechsel in einem großen, sehr großen und sehr mächtigen Land der Welt hinzukriegen. Im kleinen Stil hat man das in Venezuela mal geprobt. Jetzt war taktische Stufe und jetzt ist man auf die strategische Stufe hinaufgegangen. Das ist erstmalig. In anderen Fällen gab es immer eine Invasion mit Bodentruppen, um solche Dinge zu bewirken. Ja, sind wir ganz offensichtlich jetzt auch in eine neue Phase gekommen, technologisch bedingt. Es ist möglich, solche Enthauptungsstrategien durchzuführen. Nur, das Problem ist jetzt einfach, die Enthauptung gleicht jener der Hydra in der griechischen Sagenwelt. Wenn man einen Kopf abschlägt oder auch dann wachsen weitere nach. Es scheint nicht so, dass dieser Enthauptungsschlag jetzt einfach so erfolgreich war in dem Sinne, dass es einen Regimewechsel gibt. Und da muss man sich fragen, was hat das für mögliche Auswirkungen, wenn es jetzt einfach nicht so läuft, wie man es vielleicht gerne gehabt hätte. Selbstverständlich schließt eine militärische Planung auch diesen Fall auch mit ein. Das muss so vorbereitet worden sein. Dennoch stellt sich natürlich für die Weltwirtschaft dann die Frage, ja, was, wenn das länger geht? Das ist einfach, und was geht länger? Es geht länger, dass der Erdölfluss aus dieser ganz speziellen Gegend der Welt nicht so in die Weltwirtschaft hineingeht. Das hat dann preisliche Auswirkungen beim Erdöl und nachfolgend. Das ist ein exogener Schock auf das Wirtschaftssystem. Das gibt einen Teuerungsschub. Und die Frage ist natürlich dann, wie resilient ist das Finanzsystem, um diesen Teuerungsschub zu bewältigen? Und das sind die Fragen, die mich beschäftigt haben. Ich konnte nicht anders als wieder einmal in die Tasten greifen und auch dabei ein bisschen den eigenen Kopf zu ordnen und für meine Freunde und Bekannte einfach eine Lagebeurteilung zu schreiben.
Ist denn eigentlich gibt es eine Alternative zur geopolitischen Führungsrolle der USA, die ja jetzt wirklich versuchen, die, ich sage jetzt mal, antidemokratischen totalitären Systeme auszuschalten oder mehr oder weniger erfolgreich? Man sieht es ja historisch, dass Interventionen oft eben nicht so einen tollen Rekord am Schluss haben, aber die versuchen wenigstens. Und wie kann man das in Einklang bringen mit einer Finanzpolitik, die nicht in eine totale Überschuldung führt und am Schluss weltwirtschaftlich Schaden anrichtet, so wie du es oder wie Sie es ja gesehen haben schon ein bisschen? Ist das eine schwierige Balance, oder wahrscheinlich?
Ich hatte ja vor einem Jahr in einer Publikation mit dem Namen Umgang mit Amerika, habe ich ja die These aufgestellt, es könnte sein, dass die USA in Richtung einer Enthegemonisierung ihrer Politik gehen. Das heißt, sie wollen sich nur noch auf die auf den eigenen Kontinent beschränken, da allerdings dann ein bisschen arrondieren mit Grönland und allem Möglichen dazu, Kuba zum Beispiel und eben auch Ruhe in Venezuela. Was jetzt passiert, ist Hegemonie und ist Hegemonie der ganz besonderen Sorte, nämlich eben, dass man ohne UNO-Mandat, ohne multilaterale Absprechungen einfach Absprachen, einfach, nicht einfach, also solche, sagen wir, Bereinigungen auf dem Globus vornimmt. Was das Regime in Teheran betrifft, könnte es sein, dass das fast alternativlos war, weil wenn natürlich ein Regime da ist, das einen so klaren Vektor hat in Richtung Zerstörung eines anderen Staates, nämlich Israels, und das Ziel der Säuberung von Jerusalem, das höchste Ziel, und das wurde immer so auch deklariert, es ist nicht einfach, aber das ist ein Teil des Wesens, des Glaubens dieses Mullah-Regimes gewesen, stellt sich schon die Frage, hat die Welt nicht viel zu lange zugeschaut, diesem Treiben, war man nicht viel zu nett und hat einfach gerne das Öl gekauft, anstatt dass man früher da in Anführungszeichen aufgeräumt hätte. Aber das ist jetzt mal, wie es ist. Aber die Situation spitzte sich natürlich zu mit der nuklearen Bedrohung. Und insofern müssen wir da gar nicht zu viel Zeit verschwenden, vielleicht sogar, um zu sagen, war das nötig, berechtigt oder so. Es ist jetzt mal so, wie es ist. Und man hat sich auf den Pfad begeben, dass man dieses politische Regime nicht dulden kann. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, was heißt jetzt das eben in Bezug auf die eigene Situation? Die Weltwirtschaft geht eben nicht sonderlich gut vorbereitet in einen solchen Konflikt hinein. Das machen sie, das ist eigentlich fast eine Konstante bei den meisten Konflikten auf der Welt immer gewesen. Die Situation war nie ideal. Ich meine, als England in den Zweiten Weltkrieg eintrat, war die Situation auch nicht ideal, überhaupt nicht. Und es musste zuerst Dünkirchen erlitten werden, bevor man dann die Sache drehen konnte. Aber auch hier, ich meine, das große Problem, das ich sehe, ist einfach die immense Verschuldung der wesentlichen Player in dieser ganzen Angelegenheit. Also die USA sind hochverschuldet, Europa eigentlich ein logischer Partner in dieser Angelegenheit gegen Iran. Da sind sehr viele Staaten auch hochverschuldet und insofern ist ja ist man mindestens auf der finanziellen Seite nicht sehr umgerüstet.
Könnte es sein, dass diese Abraham Accords, wo man ja versucht hat, beim Nahen Osten, seitens Israel, den Nahen Osten einzubinden, eigentlich in ein, ich sage jetzt mal, Geschäftsmodell, ein bisschen salopp, ja, dass man einfach gegenseitige Geschäfte macht und profitiert voneinander. Technologisch profitiert man vor allem von Israel, die ein Big Player ist in der Technologie, aber dass man einfach versucht, den ganzen Middle East Problem sozusagen zu lösen mit guten wirtschaftlichen Beziehungen. Könnte sein, dass die Amerikaner und die Israelis da ja schon mal vorausgerechnet haben, dass ohne das Mullah-Regime das eher möglich ist, dass auch der Iran Teil davon ist und dass man dann eben doch wieder prosperiert auf die Dauer. Ist das möglich?
Natürlich, wenn das so eben geht und wenn aus Iran in den nächsten Wochen Persien wird, dann wäre das vermutlich etwas vom Besten, was die Welt überhaupt erleben könnte. Ganz sicher. Und wenn wir in 2 Jahren an die persische Küste baden gehen können, dann ist das eine unglaublich gute Geschichte. Und wenn das persische Volk, das uns sehr verwandt ist, wesensmäßig in die Weltwirtschaft ohne Hindernisse eintreten kann, good news, good news, good news, oder? Ja. Nur ist jetzt eben die Frage aufgrund des Verlaufs der ganzen Angelegenheit, wie viel Wahrscheinlichkeit können wir diesem dem einräumen in vernünftiger Frist. Und da ist einfach, ich meine, da gibt's eine, es gibt ein Zeitproblem. Und das Zeitproblem heißt Weltwirtschaft. Und wenn infolge dieses Konflikts die Weltwirtschaft in eine Rezession mit sogar noch hoher Inflation begleitet hineinkommt, dann ist schon die Frage, stellt sich die Frage nach dem Preis für diese ganze Angelegenheit. Und kommt man so einfach ungeschoren aus dieser Angelegenheit heraus? Welches Regime dann auf der anderen Seite wird das auch noch überdauern? Ich meine, der Amerikaner hat nicht so Freude an dieser Intervention. Der Präsident hat einmal gesagt, er wolle keine Soldaten riskieren für Abenteuer wie Afghanistan oder Irak. Also mit anderen Worten, gibt es da nirgendwo schon auch einmal einen Rechtfertigungsgrund und schwierige innenpolitische Fragestellungen. Also das wollte ich darstellen mit meinem Mail, auch dieses Dilemma, dass man nämlich eigentlich musste etwas tun, man hat es auch unglaublich geschickt gemacht, das muss doch einmal noch festgehalten werden, dieser Enthauptungsschlag oder diese Serie von Enthauptungsschlägen war ja enorm erfolgreich, aber die Sagengestalt der Hydra zeigt einfach auf, es kann dann auch anders herauskommen und es kann auch schlechter herauskommen und das muss auch ausgehalten werden. Das ist das Problem und auch ausgehalten werden muss es auch dann am Schluss auch an den Finanzmärkten. Es kann sein, dass das zu Einbußen führt und das wollte ich darstellen, um einfach irgendwo ein bisschen einen ehrlichen Diskurs zu eröffnen. Was könnte jetzt das auch für uns heißen und für uns als Bürger, als Wirtschaftssubjekte, aber auch dann für uns als Schweiz und so weiter.
Ja. Mhm. Na, damit ist es ja auch eröffnet, der Diskurs. Vielleicht zum Schluss, hast du eine Prognose oder eine Erwartung? Ist das zu komplex, um irgendwie Prophezeiungen zu äußern?
Also, ich hab ja drei Szenarien skizziert. Das mache ich immer, wenn ich nicht weiß, wenn man nicht einen Pfad sieht, dann ist es richtig aus meiner Sicht, dass man Szenarien skizziert, Narrative schafft. Und diese drei Narrative heißen, dass erstens die Amerikaner mit den Israeli zusammen entschließen sich zu so etwas wie einer konventionellen Kriegsführung mit allen Konsequenzen und in schwierigstem Gelände, ein riesiges Land und so weiter. Natürlich mit Hotspots wie den Atomanlagen in Natanz und Fordow und Isfahan etc. Und dann aber entlang der Straße von Hormuz, der übrigens sehr, sehr unwegsames Gelände ist. Dann das zweite Szenario, Versuch, die ganze Angelegenheit auszusitzen und darauf zu hoffen, dass den Iranern dann doch irgendwie der Schnauf ausgeht in nützlicher Frist, beziehungsweise die Munition und die Vorräte. Die Frage dann einfach, wie lange dauert das und wie lange dauert das dann eben auch für den Erdölfluss aus dieser Gegend? Zumal natürlich die Iraner auch finanziell an diesem Erdölfluss letztlich hängen. Also da gibt es eine interessante Situation und eine Gleichgewichtsbildung, die über die Zeit ihre Eigenheiten hat. Aber ich meine, das sehen wir im Russland-Ukraine-Konflikt ja auch. Da fließt hat seine Pipeline, die durch die Ukraine fließt und die wurde noch nie beschädigt, weil beide Parteien davon abhängig sind. Ja, das sind wir das noch auf der Seite. Also das zweite Szenario ist das Geduld und Aussitzen und so weiter. Und das dritte ist, dass der amerikanische Präsident einfach irgendwann in den nächsten Wochen sagt, der Krieg ist beendigt, ich habe gesiegt. Obwohl das vielleicht dann gar nicht faktisch, auf der faktischen Seite gar nicht so ist. Mhm. Und das dann natürlich auch wieder Sicherheitsprobleme, mehr Sicherheitsprobleme in der Gegend schafft, als es löst. Mhm. Wahrscheinlichkeiten möchte ich jetzt nicht zuordnen. Allen drei Szenarien ist gemeinsam, das hätte ziemlich happige Folgen am Erdölmarkt in Bezug auf Teuerungsschübe, in Bezug auf die Finanzierung des Krieges, in Bezug auf die Weltwirtschaft, China, das sehr stark abhängig ist vom iranischen Erdöl und so weiter. Also, und China ist schon in einer Rezession. Mit anderen Worten, da gibt's dann schon große Fragezeichen, wie das weitergeht. Aber nochmals, ist der drei Szenarien sind Teil dessen, sagen würde, eher etwas, das wird schwierig. Und das andere ist natürlich dieser Königsweg, dass eben irgendwann doch eine Reform von innen in diesem Persien entsteht und das bisherige Regime abgeschüttelt werden kann. Dem dürfen wir auch nicht jetzt einfach null Chancen geben. Wenn das passiert, dann wird es der Weltwirtschaft, den Amerikanern, wird es Trump und so weiter in Israel sehr gut gehen, auch den Anrainerstaaten im Süden von Persien. Wenn es schlechter geht, dann muss man das durchgedacht haben. Und das ist das, was ich hoffe.
Dann kann ich also nur hoffen, dass wir bald vielleicht sogar an dem Strand, an den persischen Gewässern baden können. Ich glaube, das wäre die optimistischste Variante. Man darf ja auch manchmal Optimist sein. Aber in der Zwischenzeit danke ich für diese Expertenmeinung. Das ist eine sehr gute Analyse und ich hoffe, dass wir daraus jetzt auch eine gewisse Diskussion entfachen in der Öffentlichkeit. Also ein Danke für das Mitmachen in unserer Sendung.
Gleichfalls. Gute Woche.
Gute Woche. Und Ihnen allen, die zugeschaut haben, auch schauen Sie weiterhin zu. Vergessen Sie nicht, uns zu unterstützen, den Schweizer Monat Mitglied zu werden im Schweizer Monat und unsere Talks weiterhin zu schauen. Thank you.